Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Sina Fröndrich herzlich willkommen. Bei uns geht's heute um den schönen Schein. Einmal in der Jobbörse der Bundesagentur für Arbeit finden sich Angebote, die vielleicht gut klingen, die allerdings gefälscht sind. Von Datensammlern, die versuchen, Informationen von Bewerbern zu bekommen, um diese dann zu verkaufen. Und wir beschäftigen uns mit Bio-Supermärkten, die fair und nachhaltig erscheinen. Doch die Gewerkschaft Verdi kritisiert, das gelte nicht unbedingt immer auch für die Belegschaft. Auch das beschäftigt uns bis 17:30. Zunächst aber ein Konflikt, der zwischen Bund und Ländern ausgetragen wird und am Ende vor allem die Kommunen betrifft. Wie soll in Zukunft die Grundsteuer erhoben werden? Heute Morgen meldete die Bild-Zeitung, der Entwurf aus dem Bundesfinanzministerium sei gestoppt worden durch das Kanzleramt. Stimmt nicht, erwidert nun der Finanzminister, der dem Deutschlandfunk das Interview der Woche gegeben hat. Wie ist der Stand bei der Grundsteuerreform? Volker Findhammer berichtet.
Finanzminister Olaf Scholz lässt sich von dem neuerlichen Gebaren der CSU hörbar nicht aus der Ruhe bringen.
Da gibt es immer jemanden, der mit einem Zwischenruf kommt, aber ich glaube, nur Gelassenheit versetzt dann in die Lage, mit einer solchen Situation zu einem guten Gesetz zu kommen. Dass es so schwierig ist, hat ja alle meine Vorgänger davon abgehalten, eine Lösung zu produzieren. Jeder weiß, dass das heutige Grundsteuerrecht nicht mehr funktionieren kann. Und das bringen wir jetzt in Ordnung mit einem einfacheren, digitalisierbareren, unbürokratischeren Recht, das allerdings den Anforderungen des Verfassungsgerichts entspricht,
erklärte Scholz gegenüber dem Deutschlandfunk. Nach einem Bericht der Bild-Zeitung ohne Quellenangabe soll der Gesetzentwurf von Bundesfinanzminister Scholz zur Grundsteuer vom Kanzleramt endgültig gestoppt worden sein. Der Finanzminister müsse sich vor einer Kabinettsbefassung zunächst mit der CSU bzw. Bayern einigen, heißt es darin. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder setzte auf seiner Osteuropareise noch einen drauf und erklärte, ohne Bayern und die CSU gibt es keine neue Grundsteuer, das stehe fest. Aber scheitern lassen, das hatte Söder selbst vor geraumer Zeit schon angekündigt, will er die Reform auch nicht. Dabei ist die Ressortabstimmung schon eingeleitet, erläuterte Scholz im Deutschlandfunk, und alle Mitglieder des Kabinetts seien über den Vorgang informiert.
Es gibt da auch noch Wünsche nach Abweichungsmöglichkeiten, die verfassungsrechtlich sehr sorgfältig erwogen werden müssen, denn nicht alles, was man sich wünscht, funktioniert auch, wenn man ins Grundgesetz reinguckt. Und ich habe dann gesagt, ich werde dazu eine kleine Anhörung mit Verfassungsrechtlern machen. Die ist längst terminiert, die findet Anfang dieses Monats statt. Und dann, glaube ich, kommen wir auch bald voran und werden es hinkriegen, dass dieses Gesetz bis zum Ende des Jahres beschlossen ist.
Der Finanzminister setzt in seinem Entwurf auf ein wertabhängiges Modell, in das bei Wohngrundstücken auch das örtliche Mietniveau, das Baujahr eines Gebäudes und der Bodenrichtwert einfließen soll. Die CSU bevorzugt dagegen eine Immobilienbewertung allein nach der Fläche, konnte sich damit aber nicht durchsetzen und fordert deshalb jetzt eine Öffnungsklausel ein. Auslöser der Reform war ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das die bisherigen Berechnungsgrundlagen der Grundsteuer als veraltet und überholt zurückgewiesen hatte und eine Neuregelung bis zum Ende dieses Jahres einfordert. Sollte die Reform scheitern, darf die Steuer ab 2020 nicht mehr erhoben werden. Für die Kommunen als die eigentlichen Nutznießer dieser Steuer geht es um gut 14,8 Milliarden Euro pro Jahr, auf die sie nicht verzichten wollen. Zugleich haben sie mit dem Hebesatz ein zentrales Instrument in der Hand, um die konkrete Höhe der Steuer wesentlich mitzubestimmen. Allerdings ist es eine kommunale Entscheidung, auf die die Länder keinen unmittelbaren Einfluss haben. Eine Öffnungsklausel im Bundesgesetz würde bedeuten, dass die Länder bei der Grundsteuer doch noch eigene Akzente setzen könnten, was bislang nicht der Fall ist. Und das ist das wesentliche Ziel der CSU-Forderung.
Volker Findhammer über das Gerangel bei der Grundsteuer. Obst und Gemüse sind eher selten abgepackt. Die Wurst stammt von Tieren, die nachhaltig gehalten werden. Auch die Eier kommen von Höfen, auf denen Hühner ein schönes Leben haben. Bio-Supermärkte vermitteln den Eindruck einer ökologischen und nachhaltigen Welt und für viele, die dort einkaufen, vielleicht auch einer besseren Welt. Doch das gilt anscheinend nicht unbedingt für die Beschäftigten. Die Gewerkschaft Verdi kritisiert die Arbeitsbedingungen und moniert, einige Ketten versuchten, Betriebsräte zu verhindern. Was ist dran an den Vorwürfen? Über Biosupermärkte als Arbeitgeber berichtet Daniela Siebert.
Wer sich zu den Arbeitsbedingungen in Biosupermärkten umhört, stößt schnell auf drei verbreitete Probleme: niedrige Löhne, viele Überstunden, Arbeitsverdichtung in einer boomenden Branche. Orhan Ackmann beobachtet diese Handelssparte für den Bundesverband der Gewerkschaft Verdi und bilanziert.
Wir haben enorme Arbeitsbelastungen wegen den Öffnungszeiten, weil viele Unternehmen bis in die Nachtstunden öffnen. Wir haben immer größere Flächen und immer weniger Personal. Wir erleben einfach, dass, wo es keine Betriebsräte gibt, dass die Arbeitgeber natürlich einseitig über die Einsatzpläne entscheiden können, wie man eingesetzt wird in der Fläche, ob an der Kasse oder im Verkauf.
In Berlin sitzt die Supermarktkette Bio Company. Hier gibt es seit mehreren Jahren einen 15-köpfigen Gesamtbetriebsrat. Aus Kreisen der Mitarbeiter erfahren wir, dass Überstunden nicht bezahlt werden, aber als Freizeit abgebummelt werden können. Die Löhne seien unter Tarifniveau. Weihnachts- und Urlaubsgeld gibt es nicht. Das Personal sei knapp, das bedeute viel Arbeit für wenige. Viel verbessern konnte der Betriebsrat bislang nicht. Immerhin, bei Mitarbeitergesprächen sei er jetzt dabei und Ruhepausen würden besser eingehalten, heißt es. Er kenne keine einzige Bio-Supermarktkette, die Tarifverträge abgeschlossen habe, sagt Orhan Akman von Verdi. Und es gebe kaum Betriebsräte in der Branche, nicht mal 5, von denen er weiß. Einer der ältesten ist der Betriebsrat bei Alnatura in Freiburg, 2010 gegründet. Ein zweiter Alnatura-Betriebsrat in Bremen wird zwar seit Jahren von Teilen der Belegschaft angestrebt, konnte bislang aber nicht gewählt werden. Schon um die Einsetzung des Wahlvorstandes ist ein heftiger Konflikt entbrannt, der bis zum Bundesarbeitsgericht ging, aber noch immer nicht abschließend gelöst wurde. Die Wahl werde durch das Unternehmen massiv behindert, kritisieren die einen. Der Wahlvorstand habe bei der Abstimmung keine Mehrheit bekommen, schreibt dagegen Alnatura auf der Internetseite des Unternehmens. Dass der zweite Betriebsrat bei Alnatura schwer zu etablieren ist, wundert Orhan Akman nicht.
Es ist einfach zu erklären, weil sobald ein zweites Betriebsratsgremium existiert, besteht die Möglichkeit, dass es ein Gesamtbetriebsrat gewählt werden kann. Und der Gesamtbetriebsrat kann dann auch Wahlvorstände einsetzen. Das heißt, man muss keine Wahlversammlung mehr machen, sondern es reicht, wenn man 3 interessierte Kolleginnen hat, die sagen, wir wollen einen Betriebsrat gründen, dann kann der Gesamtbetriebsrat per Beschluss 3 Kolleginnen als Wahlvorstand einsetzen und diese haben dann den Auftrag, die Wahlen in dem Betrieb quasi zu organisieren.
Bei der Firma Denre, die 300 Bio-Supermärkte Denz betreibt, versuchen gerade 1200 Mitarbeiter des Lagers am Firmensitz im bayerischen Töpen einen Betriebsrat zu gründen. Paul Lehmann vom Verdi-Verband in Oberfranken unterstützt sie dabei. Überstunden, Personalmangel und Arbeitsverdichtung, das seien aktuelle Sorgen der Belegschaft, sagt er. Nach Hackeleien mit der Geschäftsleitung konnte inzwischen der 3-köpfige Wahlvorstand eingesetzt werden und die Betriebsratswahl ist für Mitte Mai angesetzt. Allerdings ist das Klima aufgeheizt, schildert Gewerkschafter Paul Lehmann. In ihrer Außendarstellung geben sich die Bio-Anbieter mitarbeiterfreundlich. Der Personalleiter von Denre sagte Zeit Online, die Geschäftsleitung begrüße die Initiative zur Gründung eines Betriebsrates ausdrücklich. Alnatura schreibt auf seiner Internetseite mit Blick auf den Betriebsrat in Freiburg:
Die Zusammenarbeit zwischen Geschäftsführung und Betriebsrat ist vertrauensvoll und partnerschaftlich.
Und zu den Arbeitsbedingungen:
Alnatura zahlt mindestens nach Einzelhandelstarif. Zum 1. Mai 2019 erhöht Alnatura außerdem den bisherigen Alnatura Mindeststundenlohn von 10 Euro auf 12 Euro. Darüber hinaus erhalten alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Urlaubs- und Weihnachtsgeld, umfassende Sozialleistungen wie betriebliche Altersvorsorge und vermögenswirksame Leistungen.
Die Arbeitssituation in Bio-Supermärkten ist also nicht einheitlich. Viele Beschäftigte ließen sich viel gefallen, wird uns berichtet, teils auch aus Unwissen. Den Märkten gehe es nur ums Geld, heißt es etwa aus der Belegschaft der Bio-Company, wenig attraktiv für das Personal. Die Fluktuation sei oft hoch, erfahren wir. Ein Mitarbeiter bringt es so auf den Punkt, wir suchen immer.
Wir suchen immer, weil die Fluktuation in einigen Bio-Supermärkten anscheinend besonders hoch ist. Und wir bleiben noch bei der Jobsuche, bei Stellenanzeigen. Die Bundesagentur für Arbeit hilft dabei mit ihrer Jobbörse. Doch dort tummeln sich anscheinend auch Datensammler. Sie stellen falsche Jobangebote ein, um Daten von Bewerbern abzugreifen und diese weiterzuverkaufen. Eine Praxis, die Datenschützer alarmiert. Über diese Recherche des SWR berichtet Nick Schader.
Die Datenhändler sind sehr aktiv. Fast jeden Tag stellen sie tausende neue Jobangebote auf die Seite der Bundesagentur für Arbeit. Die Anzeigen klingen wie ganz normale Stellenangebote. Wer sich bewerben möchte, wird aufgefordert, seinen Lebenslauf und Zeugnisse per E-Mail zu verschicken. Hinter den verdächtigen Anzeigen stecken 5 Firmen aus Berlin, die alle von einem Mann gesteuert werden. Und der verkauft diese Bewerberdaten weiter, wie die SWR-Recherchen zeigen. Auch die Bewerbungsunterlagen der 23-jährigen Sira Rothermel aus Mannheim wurden weiterverkauft.
Es ist furchtbar. Ich meine, da stehen ja nicht nur meine Zeugnisnoten und generell meine Noten drin, da stehen ja auch meine persönlichen Daten wie meine Adresse, meine E-Mail-Adresse, meine Handynummer drin. Dann halt zu wissen, okay, es können wildfremde Leute meine Daten haben und mit denen machen, was sie wollen, ist schockierend und natürlich auch ein bisschen angsteinflößend.
Die SWR-Reporter haben sich als Unternehmer getarnt an den Datenhändler gewandt. Am Telefon prahlt er ziemlich offen. Jeden Monat sammle er zwischen 3.000 und 5.000 Bewerber. Auf diese Daten könne man zugreifen für rund 3 Euro pro Datensatz oder auch als Bewerber-Flatrate. Schon wenige Tage später erhalten die Reporter zahlreiche Mails mit vollständigen Bewerbungsmappen samt Lebensläufen und Zeugnissen. Der Arbeitsmarktexperte der Hochschule Koblenz, Professor Stefan Sell, ist schockiert.
Hier legen wir tatsächlich einen Skandal offen in einer Größenordnung, den man sich bisher so nicht hat vorstellen können.
Die Bundesagentur für Arbeit teilt schriftlich mit, dass ihr nicht bekannt sei, dass ihre Plattform von Datenhändlern missbraucht werde. Bei der großen Anzahl von Stellenanzeigen könne es in Einzelfällen aber vorkommen, dass unseriöse Anzeigen geschaltet werden. Einzelfälle? Die Datenhändler stellen jeden Tag mehr als 2000 vermeintliche Stellenangebote in die Jobbörse.
Man hätte hier hingucken müssen, gerade angesichts der im zweistelligen Tausenderbereich auftretenden Jobangebote. Da hätte jeder sagen müssen, was stimmt da nicht?
Der Datenschutzbeauftragte des Landes Baden-Württemberg, Stefan Brink, nennt den Datenhandel kriminell und fordert strafrechtliche Konsequenzen.
Wenn die Daten dann auch noch weiterverkauft werden, und zwar ohne, dass die Bewerber davon auch nur die geringste Ahnung haben, das macht das Ganze kriminell. Das führt also dann dazu, dass wir nicht mehr von Bußgeldern reden, die in dem Fall bis zu 20 Millionen reichen können, sondern dass wir von Straftaten reden.
Der Datenschutzbeauftragte will den Fall jetzt genau untersuchen lassen. Und Bundestagsabgeordnete der Linken wollen den Datenskandal auch politisch aufarbeiten. Denn sie hatten schon länger den Verdacht, dass die Jobbörse auch von Datenhändlern missbraucht wird.
Nick Schader berichtete. Batterien für Elektroautos sind bisher vor allem eine Domäne asiatischer Unternehmen. Das wollen Deutschland und Frankreich aber ändern. Mehr dazu in den Wirtschaftsnachrichten mit Silke Hane.
Die beiden Länder wollen die Fertigung von Batteriezellen fördern, bestätigten sie heute in Paris. Es gibt auch schon ein erstes Konsortium, das auf Geld hoffen kann. Der französische PSA-Konzern mit seiner deutschen Tochter Opel und der Batteriehersteller Saft. Weitere sollen folgen. Zur konkreten Förderhöhe sagte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier bei der Vorstellung der Pläne.
Das hängt natürlich dann auch davon ab, wie viel Geld jedes Unternehmen bereit ist, von seiner Seite aus zu investieren. Wir werden weder eine Über- noch eine Unterförderung zulassen und werden deshalb über diese genauen Beträge entscheiden bis zum Sommer.
An den Gesprächen in Paris nahm auch der Vizepräsident der EU-Kommission, Maros Šefčovič, teil. Ihm zufolge könnte die Kommission noch in der laufenden Amtszeit den Fördergeldern zustimmen. Nach der Verschärfung von US-Sanktionen gegen den Iran hat die OPEC zugesichert, es nicht zu einer Energiekrise kommen zu lassen. Das sagte der OPEC-Generalsekretär Mohammed Barkindo bei einer Messe der Ölbranche in Teheran. Seine Organisation sei entschlossen, geeint zu bleiben. Der Iran wirft einigen OPEC-Mitgliedern vor, sich den US-Sanktionen zu unterwerfen. Irans Präsident Hassan Rouhani sagte, es werde den USA nicht gelingen, die iranischen Ölexporte auf Null zu drücken.
Es gibt verschiedene Wege, Öl zu exportieren. Und wenn die USA einen davon versperren, bleiben andere davon unberührt. Schließlich werden wir unser Öl weiterhin exportieren müssen.
Wohin, ist allerdings unklar. Von den USA gewährte Ausnahmeregelungen für 8 Länder zum Import iranischen Öls sind gestern ausgelaufen. Ein Grund dafür, warum zuletzt die Öl- und Benzinpreise gestiegen sind. Laut ADAC war der vergangene Sonntag der bisher teuerste Tag des Jahres an den Tankstellen. Durchschnittlich kostete ein Liter Super E10 1,49 Euro und Diesel 1,30 Euro. Im April war Super im Durchschnitt 12 Cent teurer als im Januar. Das Bundesverfassungsgericht hat die Adoption von Stiefkindern auch ohne Trauschein genehmigt. Die bisherige gesetzliche Regelung, wonach man dafür verheiratet sein muss, ist demnach verfassungswidrig. Sie sei mit dem allgemeinen Gleichbehandlungsgebot nicht vereinbar, so die Richter. Sie werde stabilen, nicht-ehelichen Stiefkindfamilien nicht gerecht. Der Gesetzgeber muss die entsprechenden Vorschriften des bürgerlichen Gesetzbuchs bis zum 31. März 2020 neu regeln.
Silke Hane war das mit Wirtschaftsnachrichten. Von schmutzigem Gas sprechen Umweltschutzverbände. Sie meinen damit Flüssiggas etwa aus den USA, das durch Fracking gewonnen wird. Das habe die gleiche Klimabilanz wie Kohle. Und trotzdem hat die EU nun ihre Flüssiggasimporte aus den USA sehr deutlich gesteigert und sie will noch einiges obendrauf legen. Das wurde bei einem Treffen in Brüssel mit US-Regierungsmitgliedern vereinbart. Das Ganze freut natürlich die USA, zugleich verfolgt aber auch die EU eigene Interessen. Bettina Klein berichtet.
Und wieder so eine große Zahl, mit der man Donald Trump offenkundig beeindrucken kann. Um sagenhafte 272% ist der US-Export von Flüssiggas in die EU schon angestiegen. Und das allein seit jenem Gespräch von Kommissionschef Juncker und Präsident Trump im Weißen Haus im vergangenen Juli. Damals vereinbarten die beiden Herren, die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Europa und den USA auszubauen. Zu einem Zeitpunkt, als ein massiver Handelskrieg drohte und Donald Trump sich anschickte, die Zölle auf aus Europa importierte Autos drastisch anzuheben.
What they did on the 25th July last year is to identify the potential for taking the EU-US trade relationship to the next level and building a positive momentum.
Ein positives Momentum sollte damals aufgebaut werden, so die Kommissionssprecherin heute, ausgehend von den Bereichen, in denen beide Seiten profitieren. Unter anderem wurde verabredet, die strategische Zusammenarbeit im Energiebereich auszubauen. Die EU wolle mehr Flüssiggas aus den USA einführen, hieß es damals. Die Europäische Union ist der größte Importmarkt für natürliches Gas, so EU-Energiekommissar Caniete, und wir hängen zu über 75% unseres Verbrauchs von Importen ab. Flüssiggas spielt eine ständig wachsende Rolle für die Diversifizierung unserer Gasimporte und trägt zu unserer Energiesicherheit bei. Diversifizierung, sprich die eigene Energieversorgung auf mehr und verschiedene andere Energiequellen aufzuteilen, ist in der Tat seit Jahren das Ziel der Europäischen Union. Mehrere neue Flüssiggasterminals sind im Bau. Mit der neuen Fracking-Methode suchen die USA nun verstärkt nach Märkten für ihre eigenen Rohstoffe, die mit der von Umweltschützern kritisierten Methode erschlossen werden. Win-win-Situation, das passt. Rick Perry, US-Energieminister und vormals Gouverneur des Fracking-Staates Texas, beschwor die Energie- und damit Sicherheitspartnerschaft mit Europa.
I'm excited about how our LNG trade with Europe will not only provide economic and national security benefits to all involved, but will contribute to the.
Der Handel mit LNG werde auch zur kollektiven Stärke und Sicherheit der NATO-Partner beitragen, versicherte der Republikaner. Gefragt, weshalb die EU denn teures Flüssiggas aus den USA kaufen sollte, wenn es doch viel billigeres aus Russland gäbe, brachte Rick Perry dann doch noch einmal die Autos ins Spiel.
If just the cheapness of the supply is all you care about, then you might not buy a BMW or a Mercedes-Benz.
Wenn es Ihnen nur ums Geld geht, dann kaufen Sie vielleicht auch nicht die schönen BMW oder Mercedes. Sie können Autos woanders billiger kaufen, aber die sind dann vielleicht nicht so zuverlässig. Was das alles nun für künftige Autozölle bedeutet, blieb heute allerdings offen.
Bettina Klein war das aus Brüssel. Die Rechnung für den Betrug wird immer saftiger. 30 Milliarden Euro sind es inzwischen, die Volkswagen für die Abgasmanipulation beiseite gelegt und auch schon bezahlt hat. Die Geschäfte laufen derweil weiter. Zum Jahresstart zwar etwas gedämpft, aber trotzdem, Volkswagen hat erneut einen Milliardengewinn verbucht. Alexander Budde weiß mehr.
Weltweit schwächelt die Nachfrage nach Automobilen. Zugleich musste der VW-Konzern erneut rund 1 Milliarde Euro für die rechtliche Bewältigung des Dieselbetrugs zur Seite legen. Dennoch ist Volkswagen mit erstaunlich soliden Zahlen durch das erste Quartal gekommen. 2,6 Millionen Fahrzeuge wurden an die Kunden ausgeliefert, nur etwas weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Vor allem in China hielten sich die Autokäufer zurück. Der Einbruch von gut 6% auf dem weltgrößten Automarkt schmerzt den Vielmarkenkonzern, der dort an Gemeinschaftsunternehmen beteiligt ist. Den Umsatz konnte VW dank solider Absatzzahlen in den USA, Südamerika und Westeuropa aber sogar um gut 3% auf 60 Milliarden Euro steigern. Zwar sank der Betriebsgewinn zum Jahresauftakt um 7% auf 3,9 Milliarden Euro, damit schnitt Volkswagen aber wesentlich besser ab als Konkurrenten.
Der Volkswagen-Konzern ist gut in das neue Jahr gestartet,
konstatiert Konzernfinanzvorstand Frank Witter bei der Vorstellung des Zwischenberichts. Er machte aber auch deutlich, dass der Konzern die Kosten weiter senken müsse.
In wichtigen Regionen und auch Märkten wie China, Südamerika und Russland existieren gesamtwirtschaftliche Unsicherheiten. Hinzu kommen drohende Zölle in Nordamerika, noch nicht absehbare Auswirkungen eines Brexit, die weitere Entwicklung bei der Dieselaufarbeitung.
Zahlreiche Produktionsanläufe neuer Modelle und höhere Vertriebskosten für Auslaufmodelle wirkten sich ebenso auf die Rendite aus wie anhaltende Probleme mit dem neuen Abgas- und Verbrauchsprüfstandard WLTP. Auch im laufenden Geschäftsjahr könnten einzelne Modelle wegen der anstehenden nächsten Stufe nur eingeschränkt verfügbar sein. Mit Turbulenzen wie im Vorjahr rechnet Witte aber nicht.
Über den Jahresstart bei VW war das Alexander Budde und wir haben es gehört, der Abgasbetrug beschäftigt den VW-Konzern noch immer. Damals, als er aufflog, mussten die Manager des Konzerns übrigens auf ihre Boni verzichten. Sie wurden eingefroren, bis jetzt, wie Hilke Janssen berichtet.
Die VW-Vorstände hatten vor 3 Jahren im Zuge des Abgasbetrugs nur zähneknirschend auf einen Teil ihrer Bezüge verzichtet. Im Mai wird das Geld nun nachträglich ausgezahlt. Auf Anfrage teilte Volkswagen dem NDR mit, dass die eingefrorenen Erfolgsboni an 5 Manager fließen. Ex-VW-Chef Müller kassiert mit gut 1,3 Millionen Euro die höchste Summe. Und auf das Konto des aktuellen Volkswagen-Vorstandschefs Diess werden rund 540.000 Euro überwiesen. Um die Boni hatte es 2016 wochenlang Streit gegeben. Der VW-Konzern hatte im Jahr davor wegen des Dieselbetrugs einen milliardenschweren Verlust gemacht. Arbeitnehmer und das Land Niedersachsen hatten darum im Aufsichtsrat gefordert, dass das VW-Management komplett auf seine Boni verzichten solle. Dazu war der Vorstand allerdings nicht bereit. Als Kompromiss wurde vereinbart, dass die Zahlungen eingefroren und nur dann ausgezahlt werden, wenn der Aktienkurs 3 Jahre später um mindestens 25% gestiegen ist.
Und das ist ja wohl auch heute nach den Quartalszahlen. Genau im Blick hat das alles für uns Claudia Werle in Frankfurt am Main an der Börse. Frau Werle, wie stark legt denn die VW-Aktie heute zu?
Wirklich deutlich. Wir sehen ein sattes Plus von fast 4%. VW, einer der großen Gewinner im DAX. Die Zahlen sind einfach auch besser ausgefallen als erwartet. Und was bei vielen hier an der Börse auch gut ankommt, VW blickt nach vorn, will sich neu ausrichten. Gut, ob die Strategie aufgeht, das ist halt noch keine ausgemachte Sache.
Auch der Agrarchemiekonzern Bayer ist deutlich im Plus. Da stecken Nachrichten aus den USA dahinter.
Ja, und diesmal sind das wirklich positive Nachrichten. Es geht um Glyphosat, den Unkrautvernichter, der im Verdacht steht, krebserregend zu sein. Und deswegen sind in den USA ja Tausende Klagen anhängig. Nun hat die amerikanische Umweltbehörde bestätigt, bei vorschriftsmäßiger Anwendung, da bestehen keine Risiken für die öffentliche Gesundheit und der Wirkstoff sei auch nicht krebserregend. Das ist zumindest etwas Entwarnung. Aber immer noch stehen ja Schadensersatzzahlungen in schwindelerregender Höhe im Raum. Und der Wert der Bayer-Aktie ist deshalb seit August vergangenen Jahres um ein Drittel gesunken. Heute sehen wir ein sattes Plus von über 4%.
Blicken wir auf den Leitindex DAX als Ganzes. Da gab es ein neues Jahreshoch heute.
Ja, denn der DAX ist bis auf 12.402 Punkte gestiegen. Da schwingt einfach viel Hoffnung mit. Die Hoffnung, dass sich die USA und China in Sachen Handelsstreitigkeiten werden einigen können. So zumindest die Kalkulation. Das dürfte dann dem weltweiten Handel zugutekommen. Aber dennoch, es ist halt alles in allem keine Jubelstimmung hier an der Börse. Einige haben damit gerechnet, dass der Leitzins in den USA gesenkt wird, beziehungsweise dass es Andeutungen geben könnte, dass dies in Erwägung gezogen wird. Aber das ist nicht passiert. Aktuell der DAX bei 12.333 Punkten. Also das ist in etwa das Niveau, wo wir das heute Morgen zu Handelsbeginn gesehen haben.
Und wie hat sich die Fed-Entscheidung am Devisenmarkt ausgewirkt?
Ja, die hat wirklich Spuren hinterlassen. Powell, der Chef der US-Notenbank, hat die wirtschaftliche Lage etwas zuversichtlicher bewertet. Das hat dem Dollar Rückenwind gegeben, den Euro unter Druck gesetzt. Der Euro aktuell bei einem Dollar 11,79. Ich denke mal, da spielen auch noch Konjunkturzahlen aus der Eurozone eine Rolle. Indikatoren deuten darauf hin, dass die Industrieproduktion hier in Deutschland zurückgeht.
Schauen wir noch auf den Online-Modehändler Zalando. Der will in weiteren Ländern für kleine Sendungen Porto verlangen. Wie kommt das an?
Gut. Zunächst mal, im Prinzip kann sich Zalando freuen, die Kunden bestellen rege. Das allein reicht aber nicht aus. Gut, hier in Deutschland und Österreich sollen die Kunden weiterhin nichts bezahlen zu müssen, aber dem Unternehmen kostet das einfach viel Geld. Die Aktien zumindest, die sind den ganzen Tag deutlich im Minus.
Dann schauen wir noch auf Anleihen und auf den Goldpreis.
Die Umlaufrendite ist gesunken von -0,04 auf -0,06% und die Feinunze Gold, die kostet aktuell 1.268,72 $.
Das waren Börseninformationen von Claudia Werle aus Frankfurt am Main. Damit endet Wirtschaft und Gesellschaft. Nach den Nachrichten folgt hier Kultur heute mit meiner Kollegin Maya Elmreich. Mein Name ist Sina Fröndrich. Ich verabschiede mich. Tschüss.